SRF 2 Kultur.
An der Schnittstelle von Mensch und Maschine. Computerspiele auf der Theaterbühne. Um diesen Trend von theatralen Games geht es in der heutigen Reflexe-Sendung mit Dagmar Walser. Sie sind weit voneinander entfernt, könnte man denken. Computerspiele, bei denen man eben vor dem Computer sitzt, sich durch Spielvorgaben in eine fiktive Welt hineinziehen lässt, über die Tastatur oder Maus Punkte sammelt, Rätsel löst. Und das Theater, das Publikum im Zuschauerraum, lässt sich von echten Schauspielern auf der Bühne etwas vorspielen. Hier der digitale Raum mit programmierten Figuren, dort das klassische, ja schon fast altmodische, auf jeden Fall analoge Theatererlebnis. Doch die Grenzen sind durchlässig geworden. Denn Theaterschaffende, die sich für Computerspiele interessieren, tragen dieses Interesse seit einigen Jahren auch in den Theaterraum und entdecken darüber das Theater neu. Sie machen aus sich selbst Avatare oder Spielfiguren, sie lassen das Publikum partizipieren und Rätsel lösen, erklären den Theaterraum zum Interface. Das schweizerisch-deutsche Theaterkollektiv Machina X zum Beispiel.
Machina X ist eigentlich eine Theatergruppe, wobei das nicht ganz ausreichend beschrieben wäre. Also Machina X macht Medientheater, so könnte man das zum Beispiel sagen. Genauer gesagt eine Mischung, eine Hybridform zwischen Theater und Computerspiel. Wir kommen alle aus dem Bereich Theater, Medien, Popkultur und so weiter und haben als gemeinsamer Nenner unser Studium in Hildesheim. Dort haben wir szenische Künste, kreatives Schreiben und Kulturwissenschaften studiert.
Yves Regenas ist einer der neuen Künstler und Performerinnen, die sich vor 3 Jahren zu Machina X zusammengeschlossen haben. Und es ist bezeichnend, dass sie sich beim Studium der Kulturwissenschaften und ästhetischer Praxis in Hildesheim getroffen haben, einem Studiengang, der von sich aus hybrid funktioniert und unterschiedliche Perspektiven technischer, philosophischer und performativer Art zusammenbringt. Yves Regenas ist seit kurzem am Theater Roxe in Bersfelden als Veranstaltungsdramaturg tätig und entwickelt als Performer weiterhin mit Machina X Projekte, Abenteuer-Games für die Bühne. Dafür haben sie sich einen Namen gemacht.
Professor! Was soll ich denn jetzt mit dir machen?
Mit der Produktion 15.000 Cray etwa. Dort liegt Yves Regenas in einem weißen Kittel, gefesselt und mit einer Bombe um den Bauch auf dem Boden des Theaterraums, den das Publikum betritt. Der Timecode läuft rückwärts. Genau eine halbe Stunde haben wir Zeit, um den Professor zu retten und zu verhindern, dass seine Erfindung in falsche Hände gerät. Dafür müssen wir mitspielen. Denn in den theatralen Games von Machina X wird der Zuschauer zum Spieler. Yves Regenas differenziert.
Wir nennen unsere Zuschauer Spieler. Also wenn ich von Spieler spreche, meine ich eigentlich die Zuschauer und nicht die Schauspieler, die wir aus Abgrenzungsgründen, um es auch näher zu beschreiben, Performer nennen. Das ist so der Kontext.
Die Schauspieler, / Performer wiederum, werden zu Spielfiguren, zu Avataren in einem Computerspielsetting, in dem das Publikum nur erfolgreich sein kann, wenn es die ihm auferlegten Rätsel löst und dafür muss es zusammenarbeiten.
Das ist als Aufgabestellung klar. Man wird immer eingeführt, damit nochmal klar ist, dass man bestimmte Dinge im Raum anfassen kann. Das ist natürlich, wenn man sich ein Theaterstück anguckt, normalerweise ziemlich verboten. Da muss man sozusagen einfach darauf hinweisen, was alles erlaubt ist. Es ist auch erlaubt, sich auszutauschen, mehr als erlaubt. Es ist erwünscht, dass die Spieler miteinander sprechen. Es ist bei uns überhaupt nicht so gedacht, dass man dadurch die Inszenierung gefährdet oder stört oder wie auch immer, sondern das ist wirklich sehr stark gewünscht. Und dann gibt es unterschiedliche Objekte. Da wäre zumal diese Bombe. Dann gibt es ein Numpad. Das ist eine Eingabestelle mit Nummern drauf, wie man das zum Beispiel kennt an Bankautomaten und so weiter. Das sind so Beispiele. Und jetzt hängen diese Geräte nämlich an einem Rechner. Die wurden von uns gehackt und können bestimmte Dinge. Die hängen an einem Rechner, können mit dem kommunizieren über einen Mikrocontroller und haben darüber die Möglichkeit, mit bestimmten Programmen zu kommunizieren und bestimmte Dinge zu steuern. Sprich, wenn man jetzt als Zuschauer dieses Numpad beispielsweise bedient, hat man damit die Möglichkeit, über die Eingabe bestimmter Codes zum Beispiel eine Lichtstimmung zu verändern. Oder man kann Hörspiele einspielen. Oder man kann alles machen, was sozusagen technischer Natur ist und als Gerätschaften an diesem Rechner dranhängt. Also alles, was quasi intelligent gemacht wurde als Objekt, als Interface, kann eigentlich von den Zuschauern, je nachdem, wie wir das programmiert haben, bedient werden. Dessen wird er sich aber nicht gewahr.
Im Gegenteil, als Zuschauerin oder eben Spielerin orientiert man sich im konkreten Raum. Und dieser erweist sich eigentlich als eher nostalgisch. Da gibt's einen einigermaßen unaufgeräumten Schreibtisch mit einem Telefon mit Wählscheibe und einem Karteikasten. Dann eine Art Chemielabor, ein paar alte Computer. Was im Hintergrund bzw. im Nebenzimmer technisch alles miteinander verbunden ist, davon erfahren wir kaum etwas. Das Interesse des Publikums ist konkret. Wir wollen den Professor retten. Wir wollen die Rätsel lösen.
Der Professor sagt immer, Latein ist das bessere Griechisch. Also Pi. Wie schreibt man nochmal Pi auf Latein?
Mit römischen Zahlen, 3 Einsen, 3 I.
Probieren.
Die Performer, die mitten unter uns sind, verfallen in ihrem Spiel immer wieder in Leerlauf. Wiederholen dann einen Satz immer wieder, bis wir den Schlüssel gefunden haben, damit die Geschichte weitergeht. Indem wir den richtigen PIN eingeben, indem wir die richtigen Substanzen zusammenmischen oder die richtigen Daten auf die richtige CD brennen. Wer Point-and-Click-Computerspiele kennt, Computerspiele eben, in denen man Rätsel lösen muss, um die Handlung vorwärts zu treiben, fühlt sich zu Recht daran erinnert. Nach einer guten halben Stunde ist der Professor gerettet oder die Bombe explodiert. Für den Performer Yves Regenas, der den größten Teil der Zeit als Professor bewusstlos am Boden liegt und darauf wartet, gerettet zu werden, ein offenes Ende, das allerdings einen Unterschied setzt.
Ein sehr deutlicher Unterschied. Also man hat natürlich das Gefühl, am Schluss entweder gesiegt zu haben, win, oder verloren zu haben. Also es gibt so unterschiedliche Win- und Lose-Situationen. Und je nachdem geht man natürlich auch mit diesem Gefühl aus dem Spiel heraus. Die einen ärgert es total, dass dieser Professor in die Luft geflogen ist, was gut nachvollziehbar ist. Und die anderen freuen sich natürlich tierisch darüber, dass man es geschafft hat, diesen Professor zu retten. Meistens ist es aber bei uns noch ein bisschen komplizierter. Wir interessieren uns sehr dafür, was darüber hinaus noch möglich ist. Also man hat zum Beispiel bei diesem Stück die Möglichkeit, die Welt noch mitzuretten oder die Welt nicht mitzuretten. Also das heißt, es gibt so unterschiedliche Enden, wo man rauskommt. Und da passieren Dinge auch sehr intuitiv, was ganz interessant ist, weil die Leute, die Zuschauer eigentlich immer in ein Konstrukt reingerät, in welchem es versucht, bestimmte Aufgaben zu lösen. Das heißt, es wird gar nicht mehr so sehr darüber nachgedacht, in was für einem Konstrukt man sich tatsächlich befindet. Und deswegen gibt es immer wieder so Weichenstellungen, die auch sehr intuitiv funktionieren, wo man so um die Ecken rumdenken müsste, jetzt gerade bei 15.000 Gray, und eben so den Schluss auch noch mit beeinflussen kann.
Dieses 15.000 Cray ist ja eigentlich für die Spieler, für die Zuschauer, fürs Publikum eine doch emotional eher analoge Angelegenheit. Also man kommt in den Raum, erlebt eine Geschichte, eben geht raus, indem man den Professor und oder die Welt gerettet hat oder eben nicht. Also die Folie des Computerspiels, auf das das gelegt wird, ist jetzt nicht das Modernste.
Absolut, ja.
Dadurch schaffen sie in meiner Wahrnehmung Zugang, dass sie eben nicht nur Computerspieler, Gamer ansprechen, sondern wirklich auch Leute aus Generationen zum Beispiel, die nicht mit Computergames aufgewachsen ist. Was ist da Ihre Erfahrung, wenn Sie eben Zeit haben, da als Professor zu liegen und zu sehen, wie sich eine Gruppe verhält, wie sie sich auf dieses System, auf diese Regeln einstimmt?
Jede Gruppe hat ihre eigene Dynamik, aber ich würde das total gerne unterstreichen wollen, dass es eine extreme Offenheit hat, dass es bei ganz unterschiedlichen Menschen ankommt. Es ist erstmal ein Rekurs auf Computerspiele, die auch schon ein bisschen älter sind, die eigentlich aus den 90ern kommen. Da ist dieses Genre, was man gerne kennt, sind diese Point-and-Clicks und wir modifizieren wirklich diese Point-and-Click-Strukturen in eine theatrale Situation. Und weil es sehr viel mit Theater zu tun hat, also im letzten Endes kombinieren wir auch total viel sehr traditionelles Theatermaterial in etwas ganz Eigenes, hat es eine ganz große Zugänglichkeit. Also es gibt natürlich Großmütter von uns und Großväter, die da schon drin waren. Es gibt Kinder, die das schon gespielt haben. Es gibt die Leute, die sich wirklich für Computerspiele interessieren. Es gibt reine Theaterzuschauer, es gibt Kuratoren und so weiter. Und das Interessante ist, dass diese Gruppen immer sehr heterogen ausfallen. Das ist Zufall, aber das passiert nahezu immer. Und deswegen gibt es auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den Spielern, die wirklich wichtig sind, die wirklich mitbestimmen, in welcher Art und Weise die Rätsel gelöst werden und die dann letzten Endes die Dynamik der Gruppen auch ergeben. Und da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, die man beobachten kann. Also Gruppen, die überhaupt gar nicht kommunizieren und jeder versucht für sich alleine irgendwie was rauszukriegen. Gruppen, die sich sofort extrem demokratisch strukturieren und Abstimmungen treffen. Es gibt Wortführer, die sich herausstellen. Das geht so weit, dass zum Teil die Leute wirklich das Gefühl haben, wir schleusen da Menschen ein, die dann nochmal quasi auf der internen Ebene bestimmte Dinge manipulieren, was aber natürlich nicht passiert.
Es sind also ganz viele kommunikative Prozesse auch. Also ist auch dieses, wie sie eigentlich den Zuschauer, das Publikum umdefinieren oder neu kreieren vielleicht auch oder ihm einen neuen Platz geben. Ich möchte da nochmal nachfragen, reagieren Spieler, die eine Computerspielerfahrung mit sich bringen, anders als solche, die vielleicht eher viel Theatererfahrung mit sich bringen?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Ich würde das überhaupt gar nicht gerne so festmachen und man kann es nicht festmachen, das ist völlig klar. Aber es gibt gleichzeitig auch eine Tendenz, die man auch nicht außer Acht lassen soll. Die Computerspieler haben einfach ob ihrer Perspektive auf solche Sachen eine viel schnellere und intuitivere Zugangsweise. Also, dass Rätsel gestellt werden, ist erstmal selbstverständlich, dass man die zu lösen hat auch. Also es hat so eine Struktur, die wiedererkannt wird und auf die man sehr schnell reagieren kann. Während die Zuschauer erstmal noch sich überwinden müssen, bestimmte Dinge im Raum überhaupt anzufassen, wie gesagt. Und man muss eigentlich Konventionen des Theaters auch ganz aktiv überschreiten und außer Acht lassen. Und das ist manchmal gar nicht so ganz leicht. Das heißt, wenn man ein Fazit ziehen müsste, könnte man vielleicht schon sagen, dass die Zuschauer, die klassischen Theaterzuschauer, erstmal etwas im Hintergrund stehen und dann sich quasi von hinten aus der zweiten Reihe nähern, um dann mitzutun und die Spieler, die sehr viele Computerspielerfahrungen haben, da forscher an die Sache rangehen. Das lässt sich tendenziell beobachten.
Ist das auch eine Generationenfrage?
Nein, das hingegen würde ich sagen, ist es garantiert nicht. Es hat sehr viel mit Persönlichkeit zu tun. Auch nicht nur mit Spielerpersönlichkeit oder Nichtspielerpersönlichkeit, sondern es ist wirklich eigentlich sozialpsychologisch sehr interessant, was man da zu sehen bekommt. Und was das Altersspektrum angeht, da gibt es überhaupt nichts, was ich als typisch jeweils bezeichnen würde. Also die unterschiedlichen Typen sind in sämtlichen Altersschichten sozusagen vertreten.
Mit 15.000 Cray ist der Gruppe Machina X ein Überraschungserfolg gelungen. Und sie haben sich damit eine Visitenkarte kreiert für eine attraktive Umsetzung von theatralen Computerspielen. Seit 2 Jahren spielen sie das Stück, wenn man es im alten Theatervokabular so nennen will, an verschiedenen Festivals und haben ihre Forschung mit Games auf der Bühne weiterentwickelt. Und sie sind nicht allein. Anfang November wird die Gessenrallye Zürich in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Künste einen Schwerpunkt über verschiedene Formen von Spielprojekten organisieren, verbunden mit einem Symposium, das die Frage nach Spielstrukturen in der Stadt stellen wird. Es werden unterschiedliche Formen und Formate vorgestellt, ein Roman etwa als Computerspiel erzählt oder die Stadt zum Display erklärt. Katrin Feser, Dramaturgin an der Gessenrallye, bestätigt, dass theatrale Computerspiele sich in den letzten Jahren zu einer Art Trend entwickelt haben.
Ja, das kann man schon beobachten. Also ich meine, Machina X mit 15.000 Cray sind nicht die Vorreiter, aber positionieren sich ziemlich klar in diesem Computerspielkontext, weil es Spielregeln gibt, weil ein Computerspiel oder diese Point-and-Click-Adventures zitiert werden. Aber es gibt viele Gruppen, die entweder die Ästhetik von Computerspielen benutzen auf der Bühne oder eben Spielstrategien, die aus Computerspielzusammenhängen kommen, im Theater oder eben auch im Stadtraum versuchen umzusetzen.
Was ist denn das für ein spezifisches Interesse?
Von mir aus ist das spezifische Interesse eines, das ich beobachtet habe, dass sobald man Zuschauer in spielerischen Kontexten involviert, also einen klaren Rahmen steckt und Spielregeln vorgibt, dass es sehr viel Spaß macht, eigentlich vor allem mal. Dass es Gruppen jeder Altersklasse verbinden kann tatsächlich, je nachdem, wie gut das Spiel aufgestellt ist und wie komplex die einzelnen Zuschauer ihre Kompetenzen einbringen können ins Spiel. Und dass im besten Fall natürlich noch, und das haben wir ja im Theater gern, eine Art von Erkenntnisgewinn aus einem Spiel gezogen wird.
Computerspiele als Theater. Die Freude am Spiel verbindet die beiden Medien. Wer mitmacht, muss sich darauf einlassen, zum Spieler oder zur Spielerin zu werden.
Was halt auf jeden Fall auch wiederum sehr positiv ist, dass jeder mitmachen kann. Also ich habe eine Arbeit von Machina X in einem Keller in Hannover gespielt und war da mit einem 14-jährigen Jugendlichen und einem 60-jährigen Mann und noch einem Mädel in meinem Alter in einem Raum. Und wir alle konnten mit unseren unterschiedlichen Kompetenzen dieses Spiel spielen und waren auch letztendlich dankbar darum, dass es eben den 14-Jährigen gibt, der mit Computerspielen aufgewachsen ist und da wahnsinnig talentiert war, und den 70-Jährigen, der Schach spielen konnte, weil eben ein Schachrätsel eins der Rätsel war, die in diesem Raum angelegt waren. Und das ist was, was ich extrem verbindend finde. Und auch wiederum ein interessantes Phänomen ist ja, dass man in diesen Spielen wiederum die eigene Gruppe und das Verhalten der eigenen Gruppe sehr, sehr gut beobachten kann. Also nicht nur quasi über die Schauspieler oder die Figuren, die Charaktere, die dargestellt werden, bestimmte Abläufe oder soziale Konstruktionen verstehen lernt, sondern eben auch über das eigene Spielen und den Mitspieler, der sich entweder für einen positiv oder eben negativ verhält, indem er sich vordrängt oder indem er eben klüger ist oder besser Bescheid weiß, was ein bestimmtes Rätsel betrifft.
Es ist ein Theater der Partizipation, der Spielregeln, aus denen eine Welt kreiert wird. Was lässt sich in Regeln erzählen? Wie eng geführt muss die Handlung sein, damit sie spielbar bleibt? Wie ist Komplexität vermittelt bzw. spielbar? Neben Machina X werden am Game-Schwerpunkt in Zürich im November Gruppen wie Extraleben, 400 ASA oder Bitnik ihre Spielvorlagen dazu präsentieren und Experten die Auswirkungen auf die reale Welt diskutieren. Dass Computerspiele einst einen eher zwiespältigen Ruhm hatten, dass ihnen nachgesagt wurde, dass sie einsam, realitätsfremd, ja sogar gewaltbereit machen, scheint lange her. Computerspiele sind, ästhetisch wie sozial, zu einem Leitmedium geworden. Auch davon erzählt dieser Trend von Computerspielen auf der Theaterbühne Katrin Feser.
Na, der Nerd ist der neue Hipster. Der Nerd war früher im Klischee ein weißhäutiger Jugendlicher, der Pizzas gegessen hat und Computer gespielt hat und sich in einer virtuellen Welt verloren hat. Was aber letzten Endes aus der Perspektive der Nichtspieler außer Acht gelassen wurde, ist, dass es viele Spiele gab, die ein gemeinschaftliches Mitdenken und Kooperieren in sich tragen. Also diese ganzen Multiplayer-Spiele, die man allein gar nicht spielen kann, dass Nerds aber auch hochspezialisierte Menschen sind, egal ob es jetzt im spielerischen Bereich sind oder im komplexen Denken oder im schnellen Reagieren, ist auch was jetzt immer mehr als Kompetenz tatsächlich in der Gesellschaft auch akzeptiert wird. Und somit ist es eigentlich fast ein logischer Vorgang, dass die Spiele, die früher verteufelt wurden, weil sie zu Gewalt oder zu Amokläufen inspirieren hätten sollen, jetzt eigentlich als ein großes Potenzial an unterschiedlichen Möglichkeiten des Umgangs und der Kooperation und der Gemeinschaft genutzt werden.
Künstler und Künstlerinnen, die mit Computerspielen aufgewachsen sind, transportieren diese in den Kunstraum und befragen damit Gesellschaft. Denn längst geht es nicht mehr nur darum, die Spiellust des Publikums zu organisieren bzw. die Zuschauer zu Mitspielern zu machen, sondern dies geschieht auf der Folie von gesellschaftlichen und sozialen Fragestellungen.
In Zeiten der Individualisierung ist die Frage nach Kooperation eine sehr, sehr große. Also erstens die Frage natürlich, wie können wir unsere unterschiedlichen Fähigkeiten kombinieren und damit Größeres schaffen als das, was wir jetzt tun. Aber auch, wie schaffen wir es, Kompetenzen zu kombinieren, um tatsächlich Dinge voranzutreiben. Aber wie schaffen wir es auch, gemeinsam in Gruppen zu agieren und uns zu akzeptieren und eben nicht nur allein vor uns hinzuwurschteln.
Auch Machina X wird an diesem Festival in der Gessenrallye im November ein neues Spielprojekt zeigen. Es heißt Hedge Knights und führt in die Finanzwelt. Wir Spieler betreten das Büro eines Hedgefondsmanagers, begegnen Protagonisten aus der Finanzbranche und erleben bzw. spielen dabei die letzten 10 Jahre bis zur Finanzkrise durch. Nach Yves Regeners von Machina X eine Erfahrung, die mehr erklärt als viele Zeitungsartikel und Analysen.
Das ist, glaube ich, für mich das ganz Interessante, dass man das erste Mal die Möglichkeit hat, über Privatpersonen oder über institutionelle Personen ein Phänomen zu begreifen oder wahrzunehmen, was man normalerweise nur aus den Medien kennt und nur durch einen Filter kennt, der sehr stark entprivatisiert ist. Also man hat sozusagen diese Figuren, identifiziert sich oder identifiziert sich gerade nicht mit denen.
Aber das sind Performer.
Das sind Performer, das sind die Schauspieler, Schrägstrich Performer, ganz genau, auf die man dann trifft und die man begleitet. Es gibt dann unterschiedliche Rätsel zu lösen, wie immer. Man hat bestimmte Bankenrätsel zu lösen, sprich, man muss sich in die ganzen Terminologien einarbeiten und bestimmte Handel tätigen. Und diese Handel, die werden immer wieder gespiegelt auf einem Barometer, was es da gibt, einem Index, einem persönlichen Index für diesen Hedgefonds sozusagen. Also alles, was man auf der Ebene tut, wirkt sich irgendwie auf einen Gesamtindex aus. Und auf der anderen Seite muss man immer wieder überbrücken, was Menschen nicht können, was die Figuren nicht zustande bekommen. Das spielt sehr in das Private rein.
Im Vergleich zu 15.000 Cray ist die Spielanlage komplexer geworden. Nicht nur der Ausgang des Spiels ist offen, sondern es gibt Weichenstellungen auf dem Weg dahin und damit werden die Spielenden mitverantwortlich für den Verlauf der Geschichte.
Gleichzeitig, und das scheint mir auch das Interessante an diesem Stück zu sein, gibt es Situationen, wo man nicht nur Aufgaben löst und scheitern kann oder nicht scheitern kann, sondern es gibt auch eigentliche Stellen, in denen man eine Wahl trifft, also wo man sehr bewusst merkt, aha, ich habe die Möglichkeit, die Geschicke zu lenken, ich habe die Möglichkeit, ein Schicksal zu spielen, zu beeinflussen, was hier passiert, indem ich entweder Ausgang A oder Ausgang B wähle. Ich gebe ein kleines Beispiel, was auch schon ein bisschen blöd ist, wenn man das noch spielen möchte. Dennoch, es geht darum, ob diese Figuren beispielsweise heiraten. Da gibt es eine Sequenz, wo man über einen Gegenstand die heiraten lassen kann, das wird sehr explizit, oder eben nicht. Und je nachdem, was man entscheidet, das führt dann am Schluss zu einem anderen Ausgang dieses Stücks. Es gibt 16 Möglichkeiten, wie das Stück zu Ende geht. Und das wird immer aus zweierlei Sachen hochgerechnet sozusagen, aus dem, was man sich erspielt hat auf dieser Bankenebene und auf dem, welche Entscheide man während des Stückes getroffen hat. Das kommt dann irgendwie zu einem Ende raus und ist sehr spannend.
Wenn ich das richtig verstehe, da kommen eigentlich auch so eine moralische Fragestellungen ins Spiel. Also wenn Sie sagen, Finanzkrise ist der Hintergrund, man muss sich darin verhalten, man muss sich auch dazu verhalten, zu diesen Personen, zu diesen Rätseln, Aufgaben. Da klingt für mich auch etwas an, was eigentlich ganz altmodischer Theaterstoff ist, sich mit moralischen Gedanken, Nachdenken auseinanderzusetzen, was die Welt angeht.
Mhm.
Weisen Sie das von sich?
Nein, ich weiß das auf gar keinen Fall von mir. Ich würde versuchen, hinzugucken, wie es ganz genau funktioniert. Wir haben keine Botschaft, wir haben keine Meinung. Machina X hat keine Meinung. Wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir eine Position finden, wo das sehr deutlich wird. Wenn man ein Spiel baut, dann lebt es davon, dass der Spieler selbstständig entscheiden kann und selbstständig Entscheidungen treffen kann, sich für oder gegen eine Moral entscheiden kann. Das heißt, wenn man ein Spiel baut, was zu einem schlechten Ende führt, weil man moralisch nicht integer war, hat man Game Design-mäßig einfach Probleme. Das macht irgendwie keinen Sinn. Genauso wenig macht es wahrscheinlich im Theater Sinn, wenn man nur dann ein gutes Gefühl haben kann, wenn man sozusagen die richtige Botschaft einverleibt hat, verarbeitet hat und in ein eigenes Lebenskonstrukt überführt hat, wie auch immer. Das scheint mir alles ein bisschen merkwürdig zu sein. Dennoch würde man eine extreme Chance vertun, wenn man sich komplett auf einen neutralen Standpunkt zurückziehen würde. Und was wir versucht haben, und scheint mir auch ganz gut gelungen zu sein zum Ende hin, wir haben versucht, dieses Format moralisch zu gestalten, also dass man sozusagen diese Moralfrage nicht auf die Inhalte per se drückt, sondern versucht, in einen Entscheidungsbaum zu überführen, wo die Rolle maßgebend ist, was für ein moralisches Erleben man schlussendlich hat.
Theater und Computerspiele. Je länger man sich mit ihnen beschäftigt, desto näher kommen sie einander. Es geht um Geschichten, die von unserer Welt erzählen und dabei das Verhältnis von Regeln und Imagination immer wieder neu austarieren. Das Spiel, die Spiellust, verbindet sie dabei. Es geht um Erlebnisse, die im Kunstraum spezifischer erfahren werden können als in der Realität. Und es geht um eine moderne Form der Partizipation.
Das Interessante ist, ich glaube, es geht sehr viel um Interaktionen. Die Frage, was die beiden Dinge gemeinsam haben, fällt mir irgendwie viel schwerer, als zu gucken, was sie voneinander unterscheidet. Das ist irgendwie interessant. Aber was so ein gemeinsamer Nenner ist, ist, dass man eine Möglichkeit hat, sich erstmal in einen Austausch zu begeben. Dass das Medium der Kunst, dass die Kunst an und für sich, und ich plädiere jetzt dafür, dass wir einfach den Schritt wagen und jetzt zumindest für dieses Gespräch Computerspiele mal als Kunst betrachten, dass man über die Kunst ein Verhältnis zu dem Spielenden, zum Rezipienten aufbauen kann. Und in meiner Auffassung hat man es bei beiden, beim Theater und beim Computerspiel, mit einem aktiven Rezipienten zu tun. Beim Computerspiel ist das absolut deutlich. Wenn der nicht spielt, geht das ganze Ding nicht weiter. Beim Theaterspielen ist es erstmal nicht ganz so deutlich. Da hat man das Gefühl, dass ein Theaterstück wunderbar ohne die Aktivität des Rezipienten funktionieren kann. Ich mag diese Position nicht so ganz und ich glaube ihr auch nicht. Ich glaube, dass es das Mitdenken und Nachempfinden und so weiter braucht, wie bei jedem Buch auch, wenn man sich ins Theater begibt. Und ich habe das Gefühl, dass man über das Computerspiel da nochmal zu ganz neuen Verhältnissen finden kann oder drüber nachdenken kann, was ist eigentlich die aktive Rolle eines Zuschauenden. Das muss man nicht nur übers Computerspiel machen. Es gab in den letzten Jahren natürlich zahlreiche und unterschiedlichste theatrale Formate, die sich genau mit dem auseinandergesetzt haben. Aber ich finde, dass das etwas ist, was beides vereint. Ja.
Geht es denn überhaupt um etwas, was man Mensch-Maschinen-Kommunikation nennen kann?
Geht es schon, aber ich finde, es ist eher eine vermittelte Mensch-Mensch-Aktion. Vielleicht würden
also Mensch-Maschine-Mensch.
Mensch-Maschine-Mensch, ja. Vielleicht würden alle anderen des Teams das ein bisschen anders beschreiben oder anders sehen auch. Meiner Meinung nach ist es aber das, weil was wir tun, was das Wichtigste ist, ist diese Gruppendynamik, von der ich gesprochen habe. Also da findet das Stück statt. Es findet in dieser Spielergruppe statt und alles andere ist nur die Apparatur drumherum, um genau dieses Erlebnis zu erzeugen. Und selbstverständlich gibt es die Maschine als Mittler und uns Performer, die Teil dieser Maschinerie sozusagen sind, sehr leiblich jetzt natürlich, aber trotzdem haben wir eigentlich vom Status her eher einen Maschinenanspruch als einen Schauspieleranspruch. Wir reagieren immer nur auf bestimmte Manipulationen im Raum und haben dann die Möglichkeit, da bestimmte Erlebnisse abzurufen.
Avatare statt Schauspieler, Spieler statt Zuschauer, Computerspiele und das Theater, das immer schon neue Medien aufgenommen und sich selbst dabei besser kennengelernt hat. Eine Entwicklung, die Spaß macht und die Grenze zwischen Mensch und Maschine einerseits durchlässig, andererseits bewusst macht. Reflexe war das über Computerspiele auf der Bühne. Im November findet das rund um die Gessenrallye ein Festival samt Symposium statt. Und alle Beiträge zum SRF-Schwerpunkt Roboter wie wir finden Sie auf unserer Internetseite unter srf.ch/. Kultur. Am Mikrofon war Dagmar Walser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.